Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister. Heute mit Guy Giuffredi.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier einmal im Monat mit Guy Giuffredi über die Schweizer Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Auch heute haben wir wieder spannende Themen für euch zusammengestellt. Unser Schwerpunkt liegt auf den aktuell vermehrt stattfindenden Konkursen und Liquidationen, die nun leider auch in der Schweizer Startup-Szene zugenommen haben. Anschließend werden wir die aus unserer Sicht wichtigsten Transaktionen, die in den letzten Wochen in der Schweiz umgesetzt worden sind, beleuchten. Falls ihr von einer Transaktion hört oder uns etwas mitteilen möchtet, macht dies bitte über podcast@burnrate.ch. Guy, wie geht es dir?
Mir geht es tipptopp. Danke, Max. Ich sitze gerade bei tollem Wetter in meinem Podcast-Studio im Homeoffice in Thun. Ich fühle, dass das Jahr nun so richtig Momentum aufgenommen hat und die meisten Themen auf meinem Tisch laufen im Moment in die richtige Richtung. Zum Podcast habe ich im letzten Monat viel positives Feedback erhalten und ich freue mich deshalb umso mehr darauf, mit dir die spannenden Themen von heute einzutauchen.
Gibt es in Thun eigentlich Startups, Guy?
Ja, es gibt einige, aber wirklich namhafte gibt es noch nicht. Es gibt eine kleine Szene, aber da sind wir dran.
Das musst du unbedingt ändern, ganz wichtig. Lass uns mit dem Schwerpunktthema starten. Es gibt leider vermehrt Liquidationen und Konkurse zu vermelden. Bereits im Jahr 2023 wurden mehr als doppelt so viele Startups liquidiert wie im Jahr 2022. Besonders betroffen sind Startups, die Investorengelder erhalten haben. Bei ihnen haben sich die Liquidationen fast vervierfacht, wie eine Analyse von Startup-Ticker zeigt. Wie wir wissen, haben sich im Jahr 2023 die Rahmenbedingungen für Startups deutlich verschlechtert. Steigende Zinsen führten zu einem deutlichen Rückgang des in Startups fließenden Kapitals. Gleichzeitig sank die Zahl der Exits drastisch. Guy, wie schätzt du die Situation in diesem Jahr ein? Sehen wir eine Entspannung der Situation?
Ja, ich denke ehrlich gesagt nicht, dass wir 2024 eine deutliche Entspannung sehen, da sich das makroökonomische Umfeld noch nicht wirklich verbessert hat. Sehr angespannt ist aktuell vor allem das Fundraising-Umfeld. Ich werde aktuell oft gefragt, ob wir den Boden gefunden haben, was ich persönlich bejahe, ohne es selbstverständlich genau zu wissen. Ich beobachte aktuell wieder ein gesteigertes Investmentaufkommen. Es wird wieder mehr investiert und die Zuversicht bei den Investoren ist am Zurückkehren. Aber bis wir zu den alten Wachstumszahlen zurückfinden, dauert es wahrscheinlich noch ein paar Jahre.
Ja, ich teile deine Meinung voll und ganz. Wesentlich für eine Erhöhung des Investitionsvolumens ist sicherlich die Zinssituation. Ich denke nicht, dass die USA vor dem Q4 die Zinsen aufgrund der hartnäckigen Inflation und der positiven makroökonomischen Daten in den USA senken werden. Die zweite wesentliche KPI sind Liquidity Events wie IPOs oder Exits, die hoffentlich im zweiten Semester zunehmen werden. Viele Startups sind in den Startlöchern und warten einen guten Zeitpunkt ab. Die Kombination aus sinkenden Zinsen und mehr solcher Liquidity Events würde das Vertrauen in die Private Markets zurückbringen. Dann sind die Investoren auch wieder bereit, mehr zu investieren.
Ja, genau, das sehe ich auch so, Max. Sobald wieder mehr Exits kommen und die Investoren Geld wieder in der Tasche haben, dann startet das VC Flywheel auch wieder. Schwierig wird es im Moment vor allem für Startups, die schon seit mehreren Jahren unterwegs sind und es immer noch nicht in die Profitabilität geschafft haben. Diese Firmen werden enorme Mühe haben, wieder Kapital zu erhalten. Deshalb werden wir in der nahen Zukunft vermehrt Konkurse und Liquidationen sehen.
Vielleicht kurz für die HörerInnen als Erläuterung. Eine Liquidation bedeutet, dass man die Tätigkeit aufgibt. Man ist jedoch in der Lage, alle offenen Verbindlichkeiten zu begleichen. Beim Konkurs sind die Schulden deutlich höher als die vorhandenen liquiden Mittel, weshalb man die Bilanz beim Konkursamt deponieren muss. Das Konkursamt schaut dann, was noch übrig ist, verwertet allenfalls die vorhandenen Assets wie Software, Brand, Vorräte etc. und überweist den Gläubigern eine sogenannte Konkursdividende. Die Eigenkapital sprich Aktionäre und somit auch die Gründer, gehen in beiden Fällen leer aus.
Ja, das ist natürlich sehr bitter, aber oft halt auch unausweichlich. Wir hatten kürzlich in der Schweiz Konkurse auch von bekannten Firmen zu verzeichnen. So müsste zum Beispiel Yamo seine Betriebstätigkeit einstellen.
Ja, das ist wirklich sehr schade. Meine Kids haben die Produkte von Yamo sehr gemocht. Yamo ist ein Schweizer Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Bio-Babynahrung spezialisiert hat. Das Unternehmen verwendete ausschließlich natürliche Zutaten. Es zeigt sich einmal mehr bei Yamo, wie schwierig es ist, eine Konsumgüterfirma in der Schweiz in einem gesättigten Markt aufzubauen. Man muss enorm viel Geld in die Hand nehmen, damit man über eine genügend große Bekanntheit verfügt. Zudem kommt man wahrscheinlich nicht darum herum, zu expandieren, um aus dem beschränkten Marktpotenzial der Schweiz auszubrechen, wie das zum Beispiel Planted erfolgreich gemacht hat. Wenn du den Markt beherrschst, beziehungsweise einer von wenigen im entsprechenden Markt bist, wie das zum Beispiel bei Amorana der Fall war, kann die Schweiz aufgrund der hohen Zahlungsbereitschaft und Kundenloyalität durchaus spannend sein. In einem gesättigten Markt ist man jedoch quasi zur Expansion verdammt, was die Kapitalanforderungen weiter steigert. Wie viel Geld hat Yamo bis dato aufgenommen, Guy?
Ja, also Yamo wurde im August 2016 gegründet und sie haben zwischen 2017 und 2023 in mehreren Kapitalerhöhungen Geld von Investoren aufgenommen. Insgesamt waren das mehr als 12 und wohl circa 20 Millionen Schweizer Franken, wobei ich den genauen Betrag nicht kenne. Bis ins Jahr 2021 hat Yamo bekannterweise 3 Runden, die publiziert worden sind, gemacht und damit circa 12 Millionen aufgenommen. Im 2022 wollten sie eine weitere Runde raisen. Wie du dich vielleicht daran erinnern magst, haben wir die uns auch angeschaut. Damals war das Ziel, zusätzlich 15 Millionen zu raisen. Sie haben scheinbar eine Investorengruppe gefunden, die auch investiert hat. Wie viel effektiv investiert wurde, wurde nicht bekannt gegeben und das ist mir auch nicht bekannt. Deshalb schätze ich, dass ca. 20 Millionen Franken in die Firma investiert wurden.
Ja, Yamo zeigt natürlich sehr schön auf, wie nahe Erfolge und Misserfolge sind. Ein bekannter Brand, der von vielen Seiten her positiv konnotiert war. Ich habe mir mal ein paar größere Konkurse in Europa und den USA genauer angeschaut und festgestellt, dass ein häufiger Fehler die exakte Definition des Marktpotenzials durch die GründerInnen ist. Dies wird fast immer deutlich überschätzt. Man muss zwischen einem theoretischen Marktpotenzial, also der Marktkapazität, und dem realistischen Marktpotenzial unterscheiden. Ein Hinweis hierzu gibt das Marktvolumen, also der tatsächlich generierte Wert oder mengenmäßige Umsatz in einer bestimmten Branche in einem Geschäftsjahr. Ich lege jeweils ein großes Augenmerk auf die Diskrepanz zwischen dem Marktpotenzial und dem Marktvolumen. Ist diese Gap groß, lohnt es sich, die Extrameile zu gehen und genauer hinzuschauen. Was viele Gründer jedoch tun, ist, sie gehen von einem hohen Marktpotenzial aus und schlussfolgern, dass es ein No-Brainer ist, dass gerade sie diejenigen sind, dieses Potenzial zu erschließen. Hier möchte ich in einem Pitch jeweils besser verstehen, basierend auf welcher Annahme sie eine solche Aussage machen. Last but not least habe ich schon oft erlebt, dass obwohl eine Situation mehr als offensichtlich ist, also die Kunden das Produkt trotzdem nicht kaufen. Das heißt, obwohl es eigentlich evident ist, dass das Produkt den Kunden einen großen Vorteil bringen würde, sich der Erfolg nicht einstellt, weil die Kunden Zeit benötigen, sich an die neue Situation zu gewöhnen. Deshalb dauern Marktadaptionen teilweise sehr lange, was für die Gründer sehr frustrierend und für die Firmen ruinös sein kann. Deshalb ist ein First Mover nicht immer beziehungsweise sogar selten die beste Strategie.
Also du sagst, dass man nicht ein First Mover sein soll und lieber ein bisschen etwas abwartet und dann die Sache gut kopieren soll?
Jein, eher abwarten und den Markt beobachten, nicht unbedingt kopieren. Entscheidend ist die Absorptionsfähigkeit des Marktes, aber das ist viel einfacher gesagt als getan. Sobald es offensichtlich wird, dass sich ein Markt gut entwickelt, hast du sofort viel mehr Konkurrenz im Markt. Schwieriges, aber sehr spannendes Thema.
Okay, halten wir fest, dass wir in naher Zukunft noch mehr Konkurse und Liquidationen sehen werden. Teilweise werden hier sehr wahrscheinlich auch gut finanzierte und heute noch hoch bewertete Firmen daran glauben müssen.
Ja, absolut. Es ist jedoch auch ein Zeichen, dass unser Startup-Ökosystem funktioniert. Es kann nicht sein, dass die schlechten Startups irgendwelche Gelder vom Staat erhalten, wie dies bei den Banken der Fall ist. Eine Firma, die nach 5 Jahren noch immer defizitär ist, muss sehr gut begründen können, weshalb ihr Geschäftsmodell noch immer nicht profitabel ist. Insofern können Marktaustritte auch eine reinigende Wirkung für das Ökosystem haben. Das ist auch ein guter Abschluss zum Hauptthema. Lass uns zu den Transaktionen übergehen. Was haben wir denn diesen Monat auf unserer Liste?
Ja, super, lass uns das machen. Im April ist einiges gegangen an Finanzierungsrunden im Schweizer VC-Ökosystem. Gemäss meiner Übersicht sind ungefähr 250 Millionen Schweizer Franken in Schweizer Ventures geflossen. Das ist doch nicht schlecht für den grauen April, in dem auch noch überall ein paar Mal Ferien waren. Wollen wir mit Bicom starten, Max?
Ja, Bicom kenne ich gut, ein spannendes Unternehmen. Die Freiburger Firma Bicom hat eine 36 Millionen Series C geraced. Im Lead war die EGS Beteiligungen mit Verve Ventures, der ZKB und RKK VC sind weitere neue Investoren zum bereits breiten Aktionariat dazugestoßen.
Spannend, EGS Beteiligungen. Ist das nicht von der Ernst Göner Stiftung?
Ganz genau, EGS ist eine langfristig orientierte Beteiligungsgesellschaft der Ernst Göner Stiftung mit Fokus auf Schweizer Unternehmen. Sie investiert aktiv im Bereich etablierte Unternehmen und Late-Stage-Startups. Ihre Investmenttätigkeiten starten sie für gewöhnlich in der Series C oder sogar noch später und sie investieren so 5 bis 15 Millionen Tickets und man ist ziemlich branchenagnostisch unterwegs.
Ja, top. Das ist also ein Schweizer Growth-Investor. Von denen gibt es ja auch nicht so viele.
Genau. Willst du uns erklären, was Bicom genau macht, Guy?
Ja, klar. Bicom hat ein natürliches Kompositmaterial entwickelt, das Gewichts- und Steifigkeitsvorteile sowie eine Reduzierung der CO2-Emissionen gegenüber herkömmlichen Kompositmaterialien wie beispielsweise der Carbonfaser bringt. Bicom hat verschiedene patentierte Produktereien wie Power Ribs und Amplitex am Markt, die einerseits 50% leichter sind als gängige Materialien und andererseits den Plastikverbrauch um 70% und den CO2-Ausstoß bei der Produktion um 85% reduzieren. Also durchaus Werte, die sich sehen lassen. Du bist auch ein Autofan, Max, oder?
Ja, Fan ist vielleicht etwas übertrieben, aber sagen wir mal, ich habe eine gewisse Affinität dazu.
Ja, dann ist das sicher ein Case, der dein Herz doch etwas höher schlagen lässt, auch nur mit der Affinität. Wenn man die Endprodukte von Bicom-Teilen anschaut, beziehungsweise wo die dann eingebaut wurden, dann ist das doch relativ spannend. Mit ihrer neuen Leichtgewichtsfaser arbeitet Bicom nämlich mit diversen Fahrzeugherstellern zusammen. Ich habe mir ein paar Produktionsvideos angeschaut in der Vorbereitung zum Podcast und das ja, hat mein Herz ein bisschen höher schlagen lassen. Da kommt zum Beispiel der Heckspoiler von Porsche GT4 vor und die neue Front vom Mercedes GT. Und die wurden beide mit Bicom-Fasern hergestellt. Sie haben sogar im 2020 mit McLaren ein Natural Fiber Composite Rennsitz konzipiert. Ob der nur im Einsatz ist und Lando Norris letztes Wochenende darauf gewonnen hat oder nicht, dem bin ich dann schlussendlich doch nicht nachgegangen.
Ja, spannend. Mit der jetzigen Finanzierungsrunde wollen Sie ja nun die Produktionskapazitäten ausbauen, kommerzielle Möglichkeiten in der Automobilindustrie umsetzen und in neue Märkte wie Asien und Nordamerika expandieren.
Genau, das habe ich auch so verstanden. Lass uns doch noch etwas in die Geschichte der Firma einsteigen. Ich habe hier etwas recherchiert. Die Firma wurde im Jahr 2012 gegründet und hat bisher mehr als 70 Millionen Kapital aufgenommen und das von einer breiten Investorenbasis. Die erste Runde war im 2017. Da haben sie 3 Millionen in einer Series A aufgenommen. Die Bewertung lag damals bei ungefähr 10 bis 12 Millionen Post-Money. Im 2022, also erst 5 Jahre später, haben sie eine nächste Finanzierungsrunde angekündigt. Das war damals eine 32,4 Millionen Schweizer Franken Series B. Wenn meine Infos, die ich hier vorliegen habe, stimmen, wurde die Runde in mehreren Schritten aufgenommen und beim letzten Schritt schätze ich die Bewertung zwischen 50 und 70 Millionen Post-Money. Genaue Zahlen liegen mir hier jedoch nicht vor.
Wer hat hier investiert? Bei einem D-Tech Material Science Case, waren das mehr VCs oder auch strategische Investoren?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Investoren der Series A wurden nicht bekannt gegeben, aber in der Series B waren das vor allem Corporate VCs, die investiert haben. Und zwar gleich einige von Kunden oder potenziellen Kunden von Bicom. Unter diesen CVCs waren schillernde Namen wie das BMW iVentures, Porsche Ventures, der Volvo Cars Technology Fund und Airbus Ventures. Bicom kommt auch in Flugzeugen vor mit den leichten Produkten. Die haben alle in die Firma investiert. Interessanterweise war da auch die Generali mit dabei.
Das ist nicht schlecht. Bicom hat es hier scheinbar geschafft, ihre Kunden zu überzeugen, dass sie neben dem Produkt auch in die Firma investieren. Ich finde das ein spannender Mix, den sie hier zusammen haben, weil sie gleich einige untereinander konkurrierende Firmen als Investoren gewonnen haben und somit keine Exklusivitäten vergeben müssen.
Ja, das ist genauso. Also nun wurde die Series C von 36 Millionen durch die ESG-Beteiligung mit Beteiligung der ZKB und Verve sowie den bestehenden Investoren geschlossen. Das heißt, hier sind nun eben auch VCs und längerfristige Investoren zu den CVCs dazugestoßen. Die Post-Money-Bewertung, schätze ich, lag bei etwas über 100 Millionen. Also ein neuer Centaurus in der Schweiz. Das ist doch hervorragend und da gratulieren wir natürlich dem Team. Gehen wir doch zur nächsten Transaktion, Max. Photokite.
Super, Photokite hat ihre nächste Runde bekannt gegeben. Sie haben eine Series B über 10 Millionen von Carbine Equity Partners und Swisscanto Private Equity geraced. Dies kommt als Add-on zum ersten Teil der Series B, die Photokite bereits im Januar 2022 annonciert hat. Damals hat MSA Safety, die Swisscanto sowie der CS Entrepreneur Capital Fund und der Sony Innovation Fund bereits 13,7 Millionen in das Zürcher Unternehmen investiert.
Photokite macht stationäre Drohnen, die rund um die Uhr fliegen können. Stationär, da die Drohnen mit einem 45 Meter langen Stromkabel mit dem Boden verbunden sind. Der Benutzer kann dadurch die Situation, ein Unfall oder ein Brand, einfach und ohne einen dedizierten Drohnenpiloten, der eine Drohnenlizenz besitzen muss, vor Ort zu benötigen, monitoren. Die Höhe der Drohne wird einfach per App definiert und dann hebt diese ab und schwirrt da über diesem Event, nimmt alles auf und kann laufen gelassen werden, bis der Einsatz fertig ist.
Hast du konkrete Use Cases, wo die Drohnen zum Einsatz kommen?
Ja, das habe ich. Photokite hat vor allem Kunden aus der Feuerwehr. Die sind in Europa und in den USA. Die User, die die Drohnen verwenden, das sind in Städten wie Paris, Chicago, LA, Milano, Ottawa, Cornwall und Zürich und vielen weiteren Städten, da kommt die Drohne heute zum Einsatz. Einer der längsten Einsätze war gemäß meinen Infos 900 Flugstunden am Stück. Das ist also mehr als ein Monat am Stück, wo die Drohne in der Luft war. Das ist schon noch krass.
Ja, absolut. Gehen wir doch noch kurz zur Transaktion. Du hast mir vorhin gesagt, dass du einiges über Photokite herausgefunden hast.
Ja, das stimmt. Zumindest wenn die mir vorliegenden Informationen stimmen, gibt es da einiges zu sagen. Photokite wurde im Jahr 2014 als Perspective Robotics GmbH gegründet. Die ersten Jahre haben sie gebootstrapped und mit einer Crowdfunding-Kampagne im 2015 auf Indiegogo, wo sie mehr als 300.000 Franken eingesammelt haben, finanziert. Im 2017 nahmen sie am renommierten Inkubatorenprogramm Techstars teil und im 2018 fand dann die erste Finanzierungsrunde über mehrere Closings statt. Die Firma hat ca. 5,5 Millionen zu einer Pre-Money von rund 4,5 Millionen aufgenommen. Diese Runde wurde bereits damals von der CS mit dem Credit Suisse Entrepreneur Capital angeführt.
Das ist auch eine relativ starke Verwässerung für die erste Runde. Da wurden die Gründer ja bereits auf weniger als 50% verwässert.
Ja, das stimmt. Aber das schien trotzdem eigentlich ein sehr guter Start zu sein für sie, denn die Firma hat ihre 14 Millionen Series B-Runde im 2021 über mehrere Closings geraced. Die Firmenbewertung war am Schluss der Runde bei rund 50 Millionen Post-Money. Im Lead der Runde war die MSA Safety mit einem strategischen Investment. Die CS hat mit ihrem Entrepreneur Capital weiter investiert und die ZKB, die Swisscanto Invest und der Sony Innovationsfonds kamen dazu.
Das ist ein schöner Anstieg der Bewertung zwischen den beiden Runden. Wenn wir die Post-Money-Bewertung anschauen, wurde die Firma 5-mal höher bewertet.
Ja genau, deshalb ein richtig sauberer Start. Aber die Firma hat sich dann wohl nicht ganz so entwickelt, wie sich das die Investoren und das Team gewünscht haben. Im Sommer 2022 verließ nämlich der Gründer Sergei Lupaschin das Unternehmen. Und Ende 2022 kam es zu einer Refinanzierung der Firma. Das heißt, dass in ungefähr 18 Monaten nach dieser 14 Millionen Runde das investierte Kapital bereits aufgebraucht worden war. Wohl ad extremis haben die Investoren die Firma mit rund 5 Millionen rekapitalisiert in einer massiven Downround. Und dabei haben die Backer der Runde eine große Mehrheit der Firma übernommen. Und wer hier mitgemacht hat, liegt mir zwar nicht vor, aber da die ZKB, die Swisscanto und das CS Entrepreneur Capital in der aktuellen Runde wieder investiert haben, gehe ich mal davon aus, dass sie die Firma gerettet haben, auch wenn sie ihre vorgängigen Investitionen massiv wertberechtigt haben.
Das ist schon verrückt. Von dem allen wird nichts berichtet. Wenn man die News zur aktuellen Runde sieht, denkt man, der Firma geht es blendend und sie hat eine super Historie.
Ja, hoffen wir mal, dass es nach vorne wieder super aussieht und die guten Zeiten wieder kommen. Vielleicht zur aktuellen Runde. Diese 10 Millionen, die wurden nun auch wieder bei einer Pre-Money-Bewertung von ungefähr derselben Höhe, also 10 Millionen, geraced. Es scheint also, das Schlimmste ist für den Moment mal durch.
Ein heißer Flug, könnte man fast sagen. Let's move on zur nächsten Transaktion, Novamea.
Ja, Novamea, das EPFL-Startup, hat eine 3,2 Millionen US-Dollar Seed-Runde, also ungefähr 2,9 Millionen Schweizer Franken, mit dem Silicon Valley Schwergewicht Lightspeed Venture Partners im Lead geraced. Dass sich ein Silicon Valley Top-Tier-Investor so früh bei einem Schweizer Startup engagiert, ist natürlich ein sehr, sehr positives Signal. Lass uns doch kurz einen Einschub machen zu Lightspeed, bevor wir bei Novamea etwas in die Tiefe steigen.
Ja, gerne. Lightspeed ist einer der etabliertesten und auch angesehensten VCs in den USA, der hierzulande wohl etwas weniger bekannt ist als zum Beispiel Sequoia, Andreessen Horowitz oder Khosla. Lightspeed wurde im Jahr 2000 im Silicon Valley gegründet und hat ca. 25 Milliarden Assets under Management. Somit sind sie einer der größten VCs weltweit. Sie sind mittlerweile auch in mehreren Standorten auf der ganzen Welt aktiv. Neben den USA haben sie in Südostasien, Indien, Europa, China und Israel eine Basis. Spannend an Lightspeed ist ihr Approach. Sie sind einer der VCs, der eine starke Überzeugung oder im VC-Jargon eine High Conviction bei Investments aufbaut und die Firmen dann auch richtig unterstützt und sich für den Erfolg engagiert. Sie fahren dementsprechend einen sogenannten Owner-Operator-Approach. Lightspeed hat ein sehr breites Portfolio. Sie steigen in Firmen von der Seed-Runde bis auch mal erst in der Series E ein, wie sie das bei Stripe gemacht haben. Sie waren beispielsweise bei Nest, der Firma, die den intelligenten Speaker für zu Hause entwickelt hatte, den Google später für 3,2 Milliarden US-Dollar übernommen hat, in der Series B im Lead. Auch mit von der Partie waren sie in der Seed-Runde von Mistral im letzten Jahr.
Ja, das sind doch richtige Venture-Deals, bei denen sich Lightspeed engagiert hat.
Natürlich haben nicht alle die Investitionspower wie eine Lightspeed, aber mit einem Own-Operator-Mindset ist genau dies möglich. Lass uns doch zurück zu Novamea springen. Was macht die Firma genau?
Ja klar, Novamea ist, wie gesagt, ein EPFL-Spin-Off. Sie gehen von der These aus, dass Wasserstoff in naher Zukunft fossile Brennstoffe ersetzen kann, und sie haben auf der Basis von mehr als 10 Jahre Forschungsarbeit ein neues System entwickelt, um aus Wasser und erneuerbarer Energie via Elektrolyse grünen Wasserstoff herzustellen. Dazu haben sie neue Anionentauschermembranen sowie Elektroden aus weit verbreiteten und günstigen Metallen entwickelt, die wesentlich energieeffizienter Wasserstoff produzieren können als bestehende Technologien. Die Technologie haben sie natürlich patentiert. Und damit will Novamea neue Standards setzen und einen wesentlichen Beitrag in der Karbonisierung zahlreicher Industriesektoren wie der Transportindustrie, der Energiespeicherung, der Herstellung von grünem Dünger und der Stahlverarbeitung leisten.
Mhm. Haben Sie bereits Kunden?
Gemäß Medienberichten hat Novamea kürzlich einen ersten kommerziellen Vertrag mit einem frühen Anwender erfolgreich abgeschlossen. Über den Inhalt habe ich leider nichts herausgefunden, aber ich konnte mich mit einem ihrer Advisors, Frederik Lauchenauer, der das Startup durch seine EPFL-Vergangenheit gut kennt, unterhalten. Der Gründer und CEO sowie der Professor sind beides Chinesen und sie haben einen guten Draht zum Staat und zu Unternehmen und konnten dort, also in China, auch ihren ersten Vertrag abschließen. Das Kapital aus der Seed-Finanzierungsrunde soll dazu beitragen, die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten des Unternehmens voranzutreiben und die Produktentwicklung zu beschleunigen, um den Betrieb skalieren zu können. Zurzeit ist die Technologie im Labor validiert und nun geht es darum, eine erste Pilotanlage aufzubauen.
Lass uns noch kurz in die Runde einsteigen, kannst du uns etwas über die Bewertung sagen?
Das ist etwas eine Knacknuss. Was ich herausgefunden habe, ist, dass die 3,2 Millionen USD neues Kapital im Unternehmen nicht nur in der Form von Aktienkapital, sondern auch via Partizipationsscheine investiert wurde. Wenn ich die Zahlen anschaue, die hier auf meinem Spreadsheet sind, wage ich es, eine Schätzung zu machen, und zwar, dass die Pre-Money-Bewertung bei ungefähr 10 Millionen Schweizer Franken lag. Das würde für eine Runde mit amerikanischer Beteiligung doch auch nicht so schlecht passen.
Okay, was haben wir sonst noch auf unserer Liste? Nehmen wir doch die Pre-Seed-Runde von MindMetrics. Die kennen wir ja sehr gut. Wir waren die ersten Investoren, die an das Team und die Idee geglaubt haben. Weißt du noch, als wir Mark und Sarah im Jahr 2021 auf dem Hönkelberg getroffen haben? Damals hat es geschneit. Du aus Thun kommend, du hattest natürlich gutes Schuhwerk und ich mit meinen Turnschuhen war natürlich am Anschlag. Wir haben sie, bevor sie die Firma gegründet haben, bereits unterstützt und waren auch lange die einzigen Investoren an Bord.
Ja, klar. An diesen Tag kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da oben auf dem Hönk. Ja, hier sicher mal Congrats an Mark, Lara, die mittlerweile auch dabei ist, und Sarah zum Abschluss der Finanzierungsrunde. Das war nicht ganz einfach in diesem Umfeld, trotz den vielen Datenpunkten und wissenschaftlichen Nachweisen, die das Team hier vorlegen konnte. Da wir hier Insider sind, geben wir natürlich nur Details heraus, die zur Finanzierungsrunde öffentlich zugänglich sind. Und für das Business Update habe ich mich kurz mit Mark Bechinger, dem Co-Founder und CEO, unterhalten. Was macht denn MindMetrics eigentlich genau, Max?
MindMetrics ist ein ETH-Spin-Off, das dir tief in die Augen schaut und durch Bewegungen und den Fokus der Pupille messen kann, wie fokussiert man gerade ist. Dies ist ein wichtiger Aspekt für beispielsweise Hochleistungssportlerinnen und Sportler und Personen mit Berufen, bei denen man unter Hochspannung die Leistung abrufen können muss.
Spannend. Willst du hier mal ein Beispiel machen, damit man sich das auch ein bisschen vorstellen kann?
Ja, das kann ich. Guy, du bist ja ein aktiver Squasher. Kennst du den sogenannten Nervenball am Schluss eines ausgeglichenen Satzes, bei dem es darum geht, wer gewinnt?
Ja klar, das ist immer der Punkt, bei dem man 2-3 Mal durchschnaufen muss, bevor man anspielt, damit man nicht einfach einen dummen Fehler macht.
Genau, MindMetrics hat nun eine Methode entwickelt, die einerseits messen kann, wie fokussiert du gerade bist und wie du eben fokussiert trainieren kannst, so dass du in diesen Situationen die beste Leistung erbringen kannst und keine dummen Fehler machst. Das kann sehr nützlich sein für ambitionierte Amateure, wie du bist, aber auch im Profisport kann ein Nervenball extrem viel wert sein oder eben extrem viel kosten, wenn man entsprechend verliert. Vielleicht hätte sogar Roberto Baggio im WM-Finale 1994 die Ruhe bewahrt und seinen Penalty versenkt, wenn er vorher mit MindMetrics trainiert hätte.
Ja genau, oder der eine oder andere Grand Slam-Final, bei dem es um Millionen beim letzten Ball geht, wäre auch anders entschieden worden.
Leider kann MindMetrics die Geschichtsbücher nicht mehr ändern. Wissen wir, wo sie heute stehen, Guy?
Ja, wie gesagt, habe ich kurz mit Mark Bechinger telefoniert. Aktuell arbeiten 9 Personen an MindMetrics und sie haben in den letzten Monaten riesige Fortschritte gemacht. Einerseits haben sie die Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Institut für Sport in Macklingen weitergebracht und andererseits starten sie im August die nächsten bezahlten Pilotprojekte mit Schweizer und internationalen Sportclubs. Da bin ich gespannt, auf welchen Webseiten wir hier demnächst ein Announcement sehen werden. In den nächsten Monaten wird das Produkt ready sein für einen großen Rollout und dementsprechend das Scale-up der Firma.
Kannst du etwas zur Finanzierungsrunde sagen vielleicht?
MindMetrics hat in der Pre-Seed-Runde knapp 700.000 Franken aufgenommen bei einer Post-Money-Bewertung, die sehr wahrscheinlich etwas unter 5 Millionen gelegen hat. Neben VentureKick und einem Frühphasen-VC haben verschiedene Business Angels investiert. Einer davon ist Urs Berger, der ehemalige Verwaltungsratspräsident der Mobiliar. Ich finde es toll, dass er sich nun auch privat für Startups engagiert. Er hatte ja bei der Mobi viele Initiativen für das Unternehmertum geleitet und die Mobiliar von der verstaubten Versicherung zu einer Innovationsleaderin entwickelt.
Perfekt, dann ist ja MindMetrics gut aufgehoben. Gehen wir zur nächsten Transaktion. TestMate Health hat eine Technologie entwickelt, mit der verschiedene Sexually Transmitted Diseases oder STDs, also Geschlechtskrankheiten auf Deutsch, wie zum Beispiel Chlamydien, in einem Test, der ähnlich einfach wie ein Schwangerschaftstest funktionieren soll, zu Hause getestet werden können. Das Ziel ist es, den sich auf dem Vormarsch befindenden STDs einen Riegel zu schieben, indem man das Testen viel einfacher und günstiger macht.
Cool, das ist ja ein spannendes und aktuelles Thema mit einem positiven Potenzial für unsere Gesellschaft. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass hier große Margen erwirtschaftet werden können. Wenn ich die Technologie richtig verstehe, ist es relativ ähnlich zu dem, was in Covid-Tests, die zu Abermillionen hergestellt wurden, was dort gebraucht wurde. Wenn man hier eine Massenproduktion machen kann, wird natürlich jeder Teststrip, jedes Testpapierchen plus die Chemikalien und das Röhrchen, das benötigt wird, extrem günstig. Dadurch kann natürlich eine super hohe Marge, wie gesagt, erreicht werden. Aber wie bekannt von all diesen Covid-Test-Cases, zuerst muss das System gut funktionieren, mit einer hohen Sensitivität und Sensibilität, also keine False Negatives bzw. False Positives. Da muss das Ding vermarktet werden und auf dem Markt skaliert werden. Wo ich etwas skeptisch bin, ist, dass eine App mit TestMate Health verlinkt ist, die bei einem positiven Testresultat dann die Kunden bzw. Sobald sie positiv sind, sehr wahrscheinlich Patienten, direkt mit den Ärzten verlinkt. Aus medizinischer Sicht sicher sinnvoll, aber will das der Kunde wirklich? Idealerweise würde TestMate Health direkt ein Antibiotika-Rezept ausstellen oder was auch immer es für ein Medikament benötigt.
Weißt du noch, wir haben den Case in der Pre-Seed-Runde angeschaut und waren vom Potenzial überzeugt. Damals standen noch einige Fragen zum Team und zur IP im Raum. Ist aber natürlich super zu sehen, wie sich die Gründerin hier entwickelt hat.
Ja, das kann man wohl sagen. Sivu Veena war nämlich, bevor sie TestMate gegründet hat, als Ärztin tätig und hat dementsprechend einen Top-Job mit guten Karrieremöglichkeiten an den Nagel gehängt, um Unternehmerin zu werden.
Das nennt man Commitment. Hast du etwas über die Transaktion herausfinden können?
Ja, ich habe da etwas recherchiert und habe da ein paar Dinge vorliegen. Starten wir mit der Pre-Seed-Runde im 2021. Damals haben sie 1,6 Millionen geraced bei einer Bewertung von ungefähr 4 Millionen. Damals haben Business Angels, unter anderem solche von Are Ventures, jetzt bin ich natürlich froh darum, dass da auch mal was von Ben auskommt, mitgemacht und es sind auch erste VCs eingestiegen. Damals waren Rhea Health, ein Fonds, der auf die Gesundheit der Frau fokussiert, dabei und Next Ventures. Was ich bei Next Venture spannend finde, ist, dass der Founding Partner niemand weniger ist als Lance Armstrong.
Du meinst den mehrfachen Tour de France Gewinner, der später des Dopings überführt worden ist?
Ja, ganz genau der. Ist doch cool, dass er nun Kapital in Startups alloziert und den Startups vielleicht einen unfair advantage geben kann. In der aktuellen 6 Millionen Runde sind einige neue Investoren dazugekommen. Ein weiterer Fonds von Rhea Health, die ZKB, Amboy Street Ventures aus den USA und The Helm aus den USA. Und dann waren auch noch Dart Ventures, die Lichtsteiner Foundation aus der Schweiz dabei und weitere Investoren. Wenn die Zahlen stimmen, die mir hier vorliegen, wurde die Runde in mehreren Closings aufgenommen, wobei das letzte noch ausstehend ist, beziehungsweise nicht umgesetzt. Die Bewertung der Runde lag bei rund 8 Millionen Pre-Money.
Okay, das ist eine recht starke Verbesserung. Wenn ich da richtig rechne, hat das Founder-Team nun nach der zweiten Runde noch knapp mehr als 40%, genau. Was haben wir sonst noch auf der Liste? Mimic Robotics.
Mimic Robotics, genau. Das ETH Spin-off hat ihre Seed-Runde von 2,5 Millionen US-Dollar erst gerade angekündigt. In der Seed-Runde waren neben dem Lead-Investor Founderful Another VC aus Deutschland, Tiny VC aus England, weitere spezialisierte Angel-Investoren beteiligt. Wieso sie die Runde dementsprechend in US-Dollar annonciert haben, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Max, was macht denn Mimic Robotics?
Ja, Mimic ist ein neues Startup, das im April in diesem Jahr gegründet wurde. Mit ihrer Technologie wollen sie den Fachkräftemangel entgegenwirken. Sie entwickeln kollaborative Roboter mit humanoiden Händen, die durch generative KI angetrieben werden, um den weltweiten Arbeitskräftemangel in verschiedenen Branchen zu beheben.
Okay, wie geht denn das genau?
Ja, ich habe mir das genau angeschaut. Das Team entwickelt geschickte, menschenähnliche Roboterhände, die sich nahtlos in bestehende manuelle Arbeitsabläufe einfügen lassen und dann von modernen KI-Modellen gesteuert werden sollen. Die künstliche Intelligenz dahinter wird direkt anhand menschlicher Demonstrationen trainiert und in Zukunft sollen die Roboter sogar in der Lage sein, jedes Verhalten des Menschen zu verstehen und zu imitieren. Ganz einfach, indem sie einem Menschen dabei zusehen, wie sie oder er eine Arbeit ausführt.
Das klingt nun doch schon echt ein bisschen nach Science Fiction, dass Roboter uns einfach nachahmen können und unser Verhalten kopieren. Aber ja, jedes Jahr rücken wir der Zukunft wieder etwas näher und wenn Mimic Robotics ihr Versprechen einlösen kann, ist es natürlich extrem spannend. Es ist sogar so interessant, dass Investoren die Seed-Runde direkt in die Gründung eingebracht haben. Wenn meine Quellen stimmen, haben die Investoren direkt bei der Gründung, also in dem Gründungsakt, in Mimic Robotics investiert und dies bei einer Bewertung von fast 8 Millionen Postmoney.
Ja, schon krass, wie früh die Investoren hier mit dabei sind und dass die Firma am Tag der Gründung mit 2,5 Millionen kapitalisiert wird und einen Firmenwert von 8 Millionen Schweizer Franken erhält. Das zeigt, wie umkämpft die Runden in der Pre-Seed-Phase bereits wieder sind.
Ja, das ist doch ein toller Abschluss für die Transaktionen vom April.
Genau, lass uns noch kurz über die Exits sowie M&A-Transactions sprechen. Da war einiges los in den letzten Wochen. Per 1. April hat Axpo das 6 Jahre alte Software-Startup Linea übernommen. Ich hatte vor 3 Jahren mit dem Gründer gesprochen und fand die Idee sehr interessant. Guy, was macht Linea genau?
Also Linea ist ein vor 6 Jahren gegründetes Startup. Mit integrierten Softwarelösungen ermöglicht Linea einen digitalisierten Inspektionsprozess, der die Inspektionsqualität und Inspektionsgeschwindigkeit und Sicherheit bedeutend erhöht. Die Software von Linea erlaubt die automatisierte und standardisierte Aufnahme, Visualisierung und Analyse von Daten zum Ist-Zustand von Stromnetzen. Konkret unterstützt die Drohnen-App Linea Air Netzbetreiber schnell und zuverlässig den Ist-Zustand der eigenen Leitungen zu erfassen. Zu den Kunden gehören neben Schweizer Energieversorgern und Swissgrid auch Unternehmen aus Deutschland und Österreich.
Ja, die Übernahme ermöglicht Axpo eine Full-Service-Angebotsstruktur im Dienstleistungsbereich der automatisierten Stromnetzinspektion und den Zugang zu neuen Märkten. Bereits seit mehreren Jahren arbeiten Axpo und Linea zusammen. Nun hat die Firma das Unternehmen Linea per 1. April wie gesagt übernommen. Linea wird in den kommenden Monaten in die Tochtergesellschaft Axpo Grid integriert. Die Marke Linea bleibt auch nach der Übernahme erhalten und wird gegenüber den Kunden weiterverwendet. Ich konnte mich kurz mit Gründer Lorenzo Arizzoli austauschen. Er sagt, dass Linea seit Jahren mit der Axpo partnerschaftlich für gemeinsame Kunden bereit zusammenarbeitet. Es wäre deshalb ein logischer Schritt, die Kräfte zu bündeln. Zudem, Linea wurde 2018 gegründet und war seit Beginn bootstrapped unterwegs. Und es wurde dann ihm auch klar, dass man ohne Finanzierung die Ziele nicht erreichen kann. Und von den verfügbaren Finanzierungsmöglichkeiten passte der Verkauf an Axpo am besten. Das hatte zum einen damit zu tun, dass man in einer Nische, nämlich eben der Inspektion von Stromnetzen zu Hause war und das war für viele klassische Investoren zu nischig dann, zu spezifisch und zum anderen, weil ein Verkauf im Unterschied zu einem Investment eine Entlastung für die Gründer und deren Familien bedeutet hat, wie er ausgeführt hat. Die letzten 6 Jahren waren offenbar sehr intensiv und die Belastung war sehr ungesund, hat er gesagt. Und eben dann im neuen Setting können sich die beiden Gründer auf die Kernkompetenzen fokussieren, nämlich auf die Produktentwicklung und Verkauf. Und das ist ja ein ganz wichtiges Thema, das wir immer wieder sehen, dass GründerInnen, die ein Startup aufbauen, dann nicht mehr das machen, was sie gern und gut machen, sondern dass sie sich plötzlich um allerhand Supportprozesse, Finanzen, Investoren und so weiter und so fort kümmern müssen und das eigentliche Business aus dem Blick verlieren, oder? Und insofern ist das für Linea ein sehr guter Schritt. Und er hat auch eine große Freude daran, weil er schon bereits einmal 3 Jahre für Axpo gearbeitet hat. Und das war eigentlich sein erster Job nach dem Studium. Und mit dem Verkauf schließt sich gewissermaßen ein Kreis, wie er erwähnt hat. Gehen wir weiter. Wir hatten die Übernahme von Credit Shelf durch Taylor. Wir verfolgen Taylor sehr genau. Der Gründer Patrick Stäuble war vor kurzem bei Burnrate im Gründerinterview zu Gast.
Ja, Taylor scheint sehr vieles richtig zu machen. Mit der Übernahme wird die 2018 in Zürich gegründete Taylor zum digitalen Marktführer im europäischen KMU-Kreditmarkt mit einem Angebot an Kreditinstrumenten von 100.000 bis 5 Millionen Euro. Taylor beabsichtigt, das organische Wachstum zu beschleunigen, indem sie weitere Akquisitionen komplementärer Unternehmen tätigen. Dies, um die Vertriebsreichweite, die Produktkompetenz und die regionale Reichweite zu erhöhen, sowie die Technologieplattform weiter auszubauen und ihre Position als führende europäische alternative Kreditplattform zu festigen.
Ja, interessant ist, der Fintech-Blog Finance Forward hat bereits im letzten Oktober berichtet, dass eine Übernahme von Credit Shelf durch Taylor bevorstehen könnte. Bei Credit Shelf kam ein 100-Millionen-Deal mit der Investmentbank Goldman Sachs nicht zustande und das Fintech war dann gezwungen, seine Belegschaft zu halbieren. An der Börse war der Anbieter, der Kredite an kleine und mittlere Firmen vergibt, nur noch ein paar wenige Millionen Euro wert. Nun ist offenbar das Schweizer Fintech Taylor als White Knight eingesprungen. Kudos an Patrick, well done.
Dann hatten wir den Merger zwischen Text Shuttle und Supertext.
Genau, ich darf hier nicht allzu viel sagen, da ich im VR von Text Shuttle bin. Trotzdem ein paar Insights. Text Shuttle entstand 2016 als Spin-off der Uni Zürich. Supertext wurde ursprünglich 2005 in Zürich gegründet und hat sich seitdem zu einem internationalen Player entwickelt. Den CEO-Posten der neuen Firma übernimmt Sam Löbli, Mitgründer und bisheriger CTO von Text Shuttle. Für Ende 2024 sind der Launch einer gemeinsamen Plattform sowie ein transformatives Rebranding unter dem Namen Supertext geplant.
Ja, super. Und kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Findest du das eine sinnvolle Lösung für Text Shuttle?
Ja, auf jeden Fall. Text Shuttle hätte natürlich auch den Alleingang wählen können. Wir haben das auch diskutiert. Die Fähigkeiten hierfür wären vorhanden gewesen. Allerdings wären die Risiken im aktuellen Marktumfeld auch beträchtlich gewesen und hätten auch noch zugenommen. Insofern unterstütze ich den gewählten Weg zu 100%. Last but not least gibt es auch noch nennenswerte News aus der VC-Welt zu verkünden. 14 Peaks Capital, der Fund von Eduardo Ermotti, dem Sohn von UBS-CEO Sergio Ermotti, hat bei stattlichen 30 Millionen US-Dollar das Final Closing seines Funds bekannt gegeben, um in B2B SaaS-Startups in Europa und den USA zu investieren, mit einem besonderen Fokus auf Fintech und Future of Work. Der Fund hat bereits 11 Investments getätigt, darunter in die US-amerikanische HR-Zahlungsplattform Rain und in das Schweizer Datenkollaborationsunternehmen TuneInsight. Guy, hast du Informationen, wie der Fund investieren wird?
Ja, selbstverständlich. Der neue Fonds bzw. der erste Fonds von 14 Peaks Capital wird in 25 Unternehmen von der Pre-Seed bis in die Series A-Runde investieren. Die Größe der Tickets hängt davon ab, wie viel jährlich wiederkehrenden Umsatz, also ARR, ein Unternehmen bereits erzielt. Konkret wird der Fonds wie folgt investieren. 300 bis 500.000 in Unternehmen in der Vorumsatzphase oder bis zu einem ersten Umsatz von 150.000 ARR. So definieren sie die Pre-Seed. 500.000 bis 750.000 investieren sie in Unternehmen, die einen Umsatz zwischen 200.000 und 1 Million ARR machen, also eine Seed-Runde. Und bis zu 1 Million investieren sie in Unternehmen, die bereits 1 Million oder mehr ARR schreiben, also eine klassische Series A. Der Fonds hat 30% des Kapitals für Follow-ups und Pro-Ratas reserviert. Was die Investitionen des Fonds betrifft, so ist 14 Peaks auf der Fintech-Seite an Tools für die Finanzdienstleistungsbranche interessiert. Zum Beispiel in den Bereichen Cybersicherheit und Betrugserkennung, Anlage- und Bargeldmanagement, Compliance sowie eingebettete Finanz- und Versicherungslösungen.
Ja, bekanntlich arbeiten zwei KollegenInnen aus unserer Serpentine-Zeit bei 14 Peaks. Das Unternehmen hat derzeit 3 Teammitglieder in der Schweiz. Für die zweite Hälfte von diesem Jahr ist der Aufbau eines Investment-Teams in den USA geplant. Offenbar hat 14 Peaks nur 10 LPs, finde ich sehr spannend, je zur Hälfte aus den USA und Europa, primär Unternehmer oder Führungskräfte. Dies bedeutet im Schnitt 3 Millionen pro LP, was doch sehr hoch ist. Ermotti entschied sich bewusst für eine kleine, eng verbundene Gruppe von LPs, die den Fonds unterstützen, anstatt viele Investments von vielen verschiedenen Investoren zu erhalten. Der Grund dafür ist, dass es schwierig sei, das volle Potenzial, das Netzwerk und den Mehrwert der LPs zu maximieren, wenn es zu viele sind, da es schwierig sei, häufige und enge Interaktionen mit den LPs zu führen, sagte Ermotti gegenüber dem britischen Branchenportal Sifted. Ermotti hat überdies erwähnt, dass sich die Art und Weise, wie LPs und GPs zusammenarbeiten, im nächsten Jahrzehnt verändern wird, da LPs mehr Transparenz und Beteiligung als früher fordern. Siehst du das gleich, Guy?
Ja, also die Strategie zu wenigen LPs gegenüber vielen kommentiere ich jetzt hier mal nicht, da dies in der Diskretion der General Partners jedes Fonds ist, wer für sie als LP in Frage kommt und wie sie mit der LP-Basis umgehen und diese aufbauen. Ich bin aber überzeugt, dass die Art und Weise, wie LPs und GPs, also die Investoren in Fonds und die Manager der Fonds, zusammenarbeiten, extrem wichtig ist und dass wir gerade in Europa einen Wandel in dieser Beziehung sehen werden, genauso wie Ermotti. Im Endeffekt ist es im größten Interesse der LPs, der Investoren in der Fonds, dass die Portfoliofirmen in den Fonds, in die sie investiert haben, zu Branchenschwergewichten werden und sich also zu großen Firmen entwickeln. Und genau deshalb ist es essentiell, dass transparent zu den Firmen kommuniziert wird, damit LPs ihre eigenen Netzwerke mit gutem Gewissen leveragen können und allenfalls auch den einen oder anderen Kunde den Startup bringen. Die meisten LPs, mit denen ich zusammenarbeite, sind sehr interessiert an der Asset-Klasse und den Portfoliofirmen und wollen natürlich auch gut informiert sein. Für mich ist es ein Fundament, auf dem die GP-LP-Beziehung aufgebaut sein sollte.
Ja, perfekt, Guy. Das wäre es für heute gewesen. Wir möchten uns herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört bei Burnrate, dem Schweizer VC Insider Podcast. Take care und tschüss.